Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf, dass ich nochmal hier predigen darf. Vor ungefähr einem Monat war ich, glaube ich, hier und habe mit euch über den ersten Teil von der Apostelgeschichte 1 gesprochen, über die Erfahrung der Jünger mit Jesus, darüber nachgedacht, wie Gemeindeaufbau funktioniert. Wir haben uns darüber ausgetauscht, ich habe darüber gesprochen, dass die Jünger von Jesus gelernt haben, dass sie eine intensive Zeit mit ihm verbracht haben, dass er 40 Tage mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen hat, dass er mit ihnen gegessen hat, dass er nicht alle Fragen beantwortet hat. Wir haben darüber nachgedacht, dass auf einmal sich ihre Realität völlig verändert hat und dass sie, dass Jesus verschwunden ist und dass er ihnen gesagt hat, ich gehe und ihr macht jetzt weiter und ihr müsst jetzt aber warten, auf den Heiligen Geist warten. Und das ist ja so eine ganz besondere Phase von der Kirchengeschichte. Das ist für mich immer wieder eindrücklich eigentlich, dass es relativ eine schmale Zeit gab, 10 Tage, wo die Jünger nicht nach draußen gegangen sind, nicht angefangen haben zu evangelisieren, keine Veranstaltungen auf der Straße gemacht haben und Leute eingeladen haben, sondern gewartet haben auf den Heiligen Geist. Und jetzt gibt es noch einen Text, der in diese Situation hineinspricht. Und über den möchte ich heute Morgen mit euch reden, weil ich glaube, dass wir da lernen können, erwartungsvoll zu glauben. Und ich möchte gleich sagen, ich meine mit erwartungsvoll eigentlich nicht hoffnungsvoll. Denn Hoffnung ist was Passives, habe ich manchmal den Eindruck. Oder ich hoffe, dass irgendjemand anders etwas macht, was meine Situation verändert oder irgendwie die Umstände verändert. Erwartung ist aber etwas, was mich betrifft, wo ich involviert bin, wo ich vielleicht was bekomme oder ich eine Rolle spiele. Und ich habe den Eindruck, diese Jünger, die sind in dieser Zeit überhaupt nicht tatenlos gewesen. Sie sind zwar nicht rausgegangen, sie haben zwar nicht irgendwie jetzt draußen dann Straßenevangelisation gemacht, das kommt dann mit dem Heiligen Geist, aber sie waren auch nicht nur abwartend, sondern sie waren eigentlich voller Erwartung. Sie haben sich vorbereitet. Sie waren auch nicht nur hoffnungsvoll, so nach dem Motto, das kommt dann schon irgendwie und jetzt tun wir mal dafür sorgen, dass wir die richtigen Lieder singen oder dass wir gut zu essen haben oder dass wir die richtige Bibelübersetzung haben, sondern sie haben eigentlich gebetet und sich ganz konkret vorbereitet. Ich lese euch mal den Text vor, Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis 26. An einem dieser Tage, wo sie da in Jerusalem waren und im Obergemach gewartet haben, trat Petrus vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte: Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, muss sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hackeldamach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anderes übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Die Versammelten stellten 2 Kandidaten auf, Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeig uns, welchen von diesen beiden du dazu auserwählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Man könnte über diesen Text ganz viel sagen. Man könnte sich mit Judas beschäftigen, ist ja eine relativ schwierige, herausfordernde Figur, was mit ihm passiert ist. Es gibt da noch einen anderen Bericht im Matthäusevangelium, die unterscheiden sich ein bisschen. Man könnte darüber legen, kann man die miteinander harmonisieren und so. Ich möchte das heute eigentlich nicht machen, sondern ich möchte gern mit uns zusammen anschauen, was die Jünger gemacht haben, was im Kreis der Jünger passiert ist und wie sie damit umgegangen sind. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass der Petrus da die Verantwortung übernimmt. Er ist derjenige, der irgendwie eine Führungsrolle hat und er scheint sich mit der Situation auseinandergesetzt zu haben. Er hat seine Bibel gelesen, sein Altes Testament und er hat sich mit der Situation beschäftigt, in der sie drinstecken. Judas, das war einer der engsten Weggefährten, den Jesus auserwählt hatte. Und dieser Judas ist nicht mehr da. Und das war eine enttäuschende Erfahrung. Das war eine schmerzhafte Erfahrung. Und das kennen wir ja alle auch aus unserem Leben, dass wir irgendwo enttäuscht werden, dass wir Hoffnung haben und vielleicht jemand uns ablehnt oder jemand ein Versprechen nicht hält oder sonst irgendwas passiert. Aber das war eine ganz besonders einschneidende Erfahrung, denn der Tod von Jesus war mit Judas verbunden. Er hat sie verraten, er hat sozusagen die Seiten gewechselt. Und die Frage war, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Was erklärt das? Was hilft mir, das einzuordnen? Und wie reagieren wir darauf? Und ich finde es interessant, dass Petrus darüber nicht nur spricht über diese schmerzhafte Erfahrung, sondern dass er sagt, wir können das, was da passiert ist, einordnen anhand von dem, was in der Bibel steht, was im Alten Testament steht. Und er zitiert dann zwei Psalmverse, Psalm 69 und Psalm 109. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Herausforderung an dieser Bibelstelle, wenn wir den Psalm 69 lesen oder wenn wir den Psalm 109 lesen, dann kommen wir nicht darauf, dass da Judas mit gemeint wäre, oder? Aber was Petrus hier macht, aus meiner Perspektive, er legt die Bibel typologisch aus. Also er sagt, da kommt jemand ein Verhalten vor, was typisch ist oder etwas, was charakteristisch ist. Und er sagt, auf diese Art und Weise können wir verstehen, dass der Judas einer von denen war und dass sein Verhalten Konsequenzen haben soll. Und dass sein Verhalten, wie er sich entschieden hat, was er in der Situation getan hat, dass das bestimmte Folgen hat. Und deswegen zitiert er Psalm 69 und sagt, die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand mehr soll darauf wohnen. Ist noch interessant, dass im Matthäusevangelium heißt es, dass das Land, was Judas oder vom Geld von Judas gekauft wurde, dass es dann als Friedhof für Ausländer gedient hat. Also nicht als Wohnort. Und das war vielleicht auch in dem Zusammenhang wichtig für Petrus. Und es ist für uns jetzt einfach interessant, dass Petrus die Bibel zur Hand nimmt. Und ich finde, wie nehmen wir die Bibel zur Hand? Erwartungsvoller Glaube in dieser Situation heißt für Petrus, ich erwarte, dass mir die Bibel hilft, meine Realität zu verstehen, meine Enttäuschung zu verarbeiten, meinen Schmerz einzuordnen und besser zu verstehen, was tatsächlich stattfindet. Und da gibt's ganz viele Beispiele im Neuen Testament, wie die Bibel zur Hand genommen wird. Vielleicht ist es jetzt auch hier nicht die beste, aber in der Situation machen sie es tatsächlich so. Sie haben 40 Tage mit Jesus über Gottes Reich geredet, sie haben mit ihm gelesen, was im Alten Testament bei Mose, den Schriften und den Propheten in den Psalmen vorkommt. Das heißt in Lukas 24 und jetzt nehmen sie erwartungsvoll die Bibel zur Hand und schaffen es, ohne Jesus das einzuordnen und irgendwie daraus auch zu verstehen, was jetzt dran sein könnte. Und Petrus ist es auch wichtig, dass er sagt, es geht jetzt nicht nur darum, was war, sondern auch, was wird. Er zitiert Psalm 109 und sagt, an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Für ihn ist klar, wir müssen uns jetzt nicht lange damit befassen, was mit Judas passiert ist, sondern wir müssen diese Zwölferzahl vervollständigen. Wir brauchen wieder 12 Apostel. Jesus selbst hatte diesen Zwölferzahl auch mit den 12 Stämmen Israels in Verbindung gebracht. Das ist wahrscheinlich eine symbolische Größe gewesen. Und Petrus nimmt ganz erwartungsvoll die Bibel in die Hand und sagt, wenn wir jetzt verstehen, was Jesus damit gewollt hat, dann heißt es für uns, wir brauchen einen Zwölften. Und das ist Vorbereitung. Das ist nicht nur abwarten, sondern es ist vorbereiten. Und es ist auch noch spannend, dass er ganz klar sagt, einer von denen, die alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Sie bereiten sich auf diesen Auftrag vor. Vielleicht erinnert ihr euch oder wisst es, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet Zeugen sein. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu erzählen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das ist das, worauf sie sich vorbereiten. Und sie sagen, da brauchen wir einen Zwölften, damit wir diese Aufgabe auch wahrnehmen können. Und deswegen ist mein zweiter Punkt heute Morgen, nachdem der erste erwartungsvoll Bibellesen heißt, erwartungsvoller Glaube bereitet sich auch erwartungsvoll vor, erwartungsvoll vorbereitet. Und wenn ich, mir ist mal in letzten Monaten, ich weiß gar nicht wann und warum und wieso, ist mir mal aufgefallen, dass ich selbst und ich glaube viele andere Christen auch, ist mir während der Corona-Pandemie irgendwann bewusst geworden, dass wir so ein sehr reduziertes Verständnis von Jüngerschaft haben oder von Christsein. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen Christsein und Jüngerschaft in der Bibel. Das ist ein und dasselbe. Jeder von uns, der Christ ist, ist ein Jünger von Jesus. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, oder? Jünger heißt, man ist Schüler, man ist Auszubildender, man lernt von Jesus, oder? Und das ist vielleicht so das Typische, wenn wir sagen, wir sind als Christen Jünger von Jesus, dann heißt es, dass wir, die sind ein bisschen dünn, warte kurz, dass wir von Jesus, lustig, von Jesus lernen, oder? Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Dass wir, wie die Jünger damals, uns von Jesus die Welt erklären lassen. Mal so ein bisschen platt gesagt oder in einen Satz gebracht. Jünger Christen sind Menschen, die von Jesus neu verstehen, wer Gott ist, wer der Vater ist. Jünger Christen sind Menschen, die neu verstehen, was gut und böse ist. Jünger sind Menschen, die neu verstehen, was der Sinn ihres Lebens ist. Jünger sind Menschen, die neu verstehen, was ihre Identität ist. Jünger sind Menschen, die neu lernen, was ihre Botschaft ist, was ihr Auftrag ist. Oder das ist wichtig. Und erwartungsvoller Glaube heißt in dem Kontext, dass ich erwarte, von Jesus zu lernen. Und das haben die Jünger erwartet. Die sind mit ihren Fragen zu Jesus gegangen. Die haben ihre Vorstellungen Jesus erzählt. Die haben gesagt, du, eben Apostelgeschichte 1 war ja so, wird jetzt endlich unser Land und unser Volk wieder richtig groß? Oder richtest du das Reich von Israel auf? Und dann hat Jesus ihnen gesagt, ja, wartet mal ab, das ist nicht euer Problem jetzt. Ihr müsst jetzt Gottes Reich in die ganze Welt tragen. Das ist euer Auftrag, nicht, dass das Reich von Israel wieder aufersteht. Und das hat was Richtiges. Und dann kommt natürlich der zweite Aspekt, den wir schon immer auch ganz bewusst sagen, ist, dass wenn Leute von Jesus lernen, dass sie dann auch für Jesus leben müssen, oder? Das ist so der zweite wichtige Aspekt, wo ganz oft viele Leute sagen, wer Jünger von Jesus ist, der lebt für Jesus. Also der macht was. Der sitzt nicht einfach nur rum und konsumiert, sondern der setzt sich ein, der probiert aus, der redet, der packt mit an, Liebe, mit Wort und Tat, der setzt sich ein in der ganzen Welt. Und das macht für mich auch Sinn. Klar, das ist so bei Jesus. Er gibt uns einen Auftrag, er gibt uns den Heiligen Geist, nicht damit wir selber uns nur gut fühlen, sondern auch damit wir den Auftrag leben können, dass wir Zeugen sein können. Zeuge heißt, ich zeige durch meine Worte und durch meine Taten, wer Jesus ist, was er für mein Leben bedeutet und ich beteilige mich daran, dass Gottes Reich entsteht. Was wir ganz oft, glaube ich, oder vielleicht war das auch nur ich, vergessen, ist, dass Jüngerschaft noch ein drittes Element hat. Und zwar ein ganz zentrales und ein Element, ohne das können wir das gar nicht machen. Und das kommt aus meiner Perspektive zuerst. Und das wäre nämlich dieses mit Jesus leben. Also, ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Aber wenn wir in das Leben der ersten Jünger schauen, war ihr erster Auftrag nicht, hört mir zu, sondern der erste Auftrag war, kommt, folgt mir nach und geht mit mir mit. Und dieses von Jesus lernen, das hat ja gar nicht in den Bänken stattgefunden, sondern das war unterwegs, wo Jesus gewandert ist, von Galiläa nach Jerusalem, nach Judäa, vom See Genezareth über Samaria bis hin zu Judäa, dass er, sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben mit Jesus gelebt, sie haben da, während sie mit Jesus gelebt haben, haben sie von Jesus gelernt. Und ich glaube, ganz viele Christen haben manchmal das Problem, und ich eingeschlossen, dass wir sehr schnell meinen, wenn ich jetzt die Bibel lese, dann geht es darum, dass ich von Jesus lerne und dass ich dann was für ihn tun kann. Was wir aber vergessen, ist, dass ganz, ganz viel Zeit im Leben der ersten Jünger dadurch stattgefunden hat, dass sie mit Jesus gelebt haben, dass sie Zeit mit ihm verbracht haben, dass sie ihm ihre Fragen gestellt haben. Also natürlich gibt es da Überschneidungen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das mal unterscheiden. Das sind Menschen gewesen, die enorm viel mit Jesus gemacht haben. Und die Frage ist, warum komme ich denn eigentlich in Gottesdienst? Komme ich in Gottesdienst zum Beispiel nur, um von Jesus zu lernen und damit ich dann hinterher für ihn leben kann? Oder ist der Gottesdienst einer der Momente in meinem Alltag, wo ich sage, hey, ich genieße es so, bei Gott zu sein. Ich genieße es so, dass ich selbst Gottes Kind sein darf. Ich genieße es, dass ich von ihm hören darf und dass ich ihn neu sehen darf, wenn wir Lieder singen zu Hause oder wenn wir unsere Bibel nehmen. Worum geht es da? Geht es darum, einfach Zeit mit ihm zu verbringen? Einfach bei ihm zu sein und es zu genießen. Und ich glaube, wer das nicht tut, der hat auch keine Kraft und der wird sehr schnell müde, weil dann kommen wir immer nur ins Intellektuelle und ins Tun und wir verlieren manchmal wirklich die Leidenschaft. Und die Orientierung, weil wir es gar nicht schaffen zu erkennen, wie wertvoll es ist, einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann kommen wir in so ein Leistungsdenken, oder? Ich muss die Bibel lesen, damit ich lerne und damit ich anderen was davon erzähle. Nee, ich muss die Bibel lesen, weil es einfach schön ist, mit meinem Vater im Himmel Zeit zu verbringen und von auf ihn zu hören und ihm zu begegnen. Und ich muss beten, damit meine Arbeitskollegen zum Glauben kommen und meine Kinder gut erzogen werden. Nein, ich muss mit Jesus reden, weil das einfach wichtig ist, dass ich mein Leben mit ihm teile und weil das auch schön ist und weil ich mich dafür entschieden habe. Letztens habe ich mit jemand gesprochen, extrem schwierige Lebensgeschichte, ganz lange Teil von einer Gemeinde, schmerzhafte Erfahrung. Hat eigentlich für sich selbst gesagt, ich habe mich nie von Jesus abgewendet. Aber sie sagt auch, die Person hat auch gesagt, ja, ich spüre gar nichts von seiner Gegenwart oder ich merke gar nicht, dass er da ist und so. Und die Antwort, als ich sie gefragt habe, ja, was müsste sich denn ändern von ihr, war, naja, ich müsste dann halt wahrscheinlich mehr Bibel lesen und beten. Und das sind so die Antworten, die ich auch gelernt habe in der Sonntagsschule. Oder lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und da ist ja auch was Wahres dran. Aber ich versuche dann immer mir vorzustellen, das auf meine Ehe zu übertragen. Oder? Wenn es in unserer Beziehung zu Jesus nur darum geht, dass ich lerne und tue, dann kommt ja eine Seite meiner Beziehung zu Jesus völlig zu kurz. Nämlich die, dass ich ihn liebe und dass er mir wichtig ist und dass er für mich da ist und ich für ihn da bin. Und meine Frau und ich, das habe ich ja auch schon erzählt, wir machen jede Woche einen Eheabend. Wir haben ein fixes Gespräch, das heißt Zwiegespräch, das ist eine fixe Methode. Ich habe noch nie jemand anders davon überzeugen können, aber egal. Und der Knackpunkt war, dass wir gemerkt haben, das tut uns gut. Und jetzt kommt der Punkt, niemand zwingt mich dazu, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, ihr zuzuhören. Und es geht auch nicht nur darum, dass wir uns effektiv organisieren und dann klar ist, wer was mit den Kindern macht und wohin unser Geld geht, sondern diese Zeit in der Woche ist wichtig, damit wir einander zuhören und voneinander lernen und füreinander da sind. Und da geht es nicht nur um den Nutzen, den unsere Beziehung für die Familie hat, sondern da geht es eigentlich um den Gewinn und den Segen, dass wir einander haben. Und eben, ich habe noch nie gedacht, oh nee, jetzt muss ich auch noch mit meiner Frau in Urlaub fahren. Oh nee, jetzt muss ich auch noch meiner Frau erzählen, was heute in der Gemeinde passiert ist. Oh nee, jetzt muss ich meiner Frau erzählen, was ich so schön gefunden habe. Das ist ja für mich keine Strafe oder kein Zwang, sondern das ist eigentlich ja der Gewinn, deswegen bin ich ja verheiratet, weil ich sie lieb, weil ich Zeit mit ihr verbringen will. Und die Frage ist, wie sieht es in unserer Beziehung mit Gott aus? Jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Text, das war so ein kleiner Exkurs. Aber wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, was sind denn die Eigenschaften, die erwartet werden von den Aposteln? Was ist denn das, was sie erwarten von denen, die sie da wählen wollen? Welche Maßstäbe werden denn angelegt an den, der nachgewählt wird? Oder da heißt, dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die alles miterlebt haben, sollen zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Und aus meiner Perspektive kommen da alle drei Aspekte drin vor. Das waren Leute, die alles miterlebt haben, was Jesus getan hat. Das waren aber auch Leute, die mit ausgesandt wurden. Als es zum Beispiel hieß, dass Jesus gesagt hat, jetzt geht mal in Zweiergruppen und probiert es mal aus. Das waren die Leute, die auch bei diesen 40 Tagen dabei waren. Und ja, die Apostel damals waren Augenzeugen Jesu. Das ist keiner von uns, klar. Niemand von uns, sag's immer wieder, hat jemals mit Jesus am Tisch gesessen und einen Kaffee getrunken. Ich weiß gar nicht, ob Jesus Kaffee trinken würde. Ich hoffe es ja sehr, aber ja, aber dann ganz sicher nicht mit Milch und Zucker, sondern schwarz. Nee, okay, aber niemand von uns hat jemals mit Jesus am Tisch gesessen und einen Kaffee getrunken. Wir sind keine Augenzeugen, aber wir können trotzdem mit Jesus leben. Wir können trotzdem von Jesus lernen. Wir können trotzdem für Jesus leben. Und ich glaube, erwartungsvoll vorbereitet sein, beginnt eben nicht damit, dass ich dann mir überlege, was hat Jesus jetzt über den Vater im Himmel gesagt und was ist Bekehrung und was ist der Heilige Geist, sondern beginnt einfach damit, dass ich Jesus anfange zu lieben und Zeit mit ihm verbringe, dass er mir wichtig wird und dass in meinem Leben es Raum dafür gibt, dass Jesus mir begegnen kann und ich mein Leben mit ihm teilen kann. Und wenn ich das will, dann ergibt sich daraus, dass ich die Bibel zur Hand nehme, dass ich bete. Oder sogar umgekehrt. Ich denke manchmal, Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil von meinem Leben und auch vom Bibellesen. Dass ich mit Jesus über unsere Wohnungssuche rede, dass ich mit Jesus über Erziehungsfragen rede, dass ich mit Jesus über Gesundheitsfragen rede, dass ich mit Jesus über meine Zukunft oder meine Erwartungen und meine Träume rede, dass ich Jesus davon erzähle, was mein Anliegen ist oder was mir schmerzt. Und ich merke auch in diesem Text, das ist so der dritte Punkt, der mir wichtig geworden ist, neben erwartungsvoll Bibel lesen, die Bibel in die Hand nehmen, erwartungsvoll vorbereitet sein und bereit sein, ist der dritte Punkt eigentlich, erwartungsvoll sich auf Gott ausrichten und beten. Ich finde es so interessant, dass an dieser Stelle, wo Jesus nicht dabei ist, die erste Handlung, die sie tun, wo Jesus nicht dabei ist, die geschieht nicht nur durch Loswerfen. Oder wir denken ganz oft, in Gottes Reich muss alles Gott machen. Nein. Der Paulus wagt es zu sagen, wir sind Mitarbeiter Gottes. Gott baut sein Reich in dieser Welt nicht alleine, sondern er hat uns als seine Mitarbeiter. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil alleine könnte das wahrscheinlich sogar besser. Aber er hat beschlossen, durch uns Menschen zu arbeiten. Und oft erlebe ich das so, dass wir jedes rationale Nachdenken auf die eine Seite stellen und auf der anderen Seite irgendwelche geistlichen Dinge. Und hier in dem Text kommt es völlig zusammen. Sie überlegen sich, dass der 12. Apostel einer sein soll, der den Kriterien entspricht, die Jesus hatte. Und sagen, unser Kriterium ist, er soll mit Jesus unterwegs gewesen sein, von Johannes dem Täufer bis zur Himmelfahrt. Er soll das miterlebt haben, er soll von Jesus gelernt haben. Das sind unsere Kriterien. Und dann suchen sie zwei Kandidaten. Dann finden sie zwei Leute, auf die das zutrifft. Die Namen muss ich ablesen. Josef mit dem Namen Barsabbas und auch Justus genannt wurde und Matthias. Also Josef und Matthias. Ich glaube, die Namen kommen nie wieder vor in der ganzen Apostelgeschichte, in der ganzen Bibel. Ich glaube, ab Apostelgeschichte 15, 16 geht es sowieso nur noch um Paulus, da kommt Petrus dann gar nicht mehr vor. Das heißt ja nicht, dass sie keine Bedeutung mehr hatten. Man könnte sich auch fragen, ja, war das hier eigentlich nur eine Trockenübung? Hat das überhaupt Sinn gemacht? Ja, ich finde schon. Aber nur weil wir nicht mehr wissen, was die einzelnen Leute gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es unbedeutend war. Aber was sie jetzt hier machen ist, sie haben zwei Kandidaten. Und dann, was machen sie? Ja, sie beten. Und sie werfen das los. Ich glaube, das ist das letzte Mal in der Bibel, dass das losgeworfen wird. Das ist so die Methode vom Alten Testament gewesen. Sie haben sich jetzt nicht keine Abstimmung gemacht, so wie das in der Schweiz wäre, oder so basisdemokratisch. Wer ist dafür? Wer ist für den Josef? Wer ist für den Matthias? Sondern die haben einfach gesagt, ganz ehrlich, zeig uns, welchen von diesen beiden du dazu auserwählt hast. Und ja, dann sagen sie Amen, werfen das los und am Ende ist es der Matthias. Und ich finde, das ist so erwartungsvoll. Das heißt, ja, sie rechnen damit, dass Gott wirkt. Sie rechnen damit, dass es jetzt nicht nur Zufall ist, sondern dass es eigentlich Gottes Reden ist, was mit dem Los geschieht. Das ist nicht die Methode, die die Bibel uns vorschreibt, um Entscheidungen zu fällen. Denn zum Beispiel bei der Aussendung von Paulus oder Saulus als Missionar wird kein Los geworfen. Da heißt es einfach, dass in der Fasten- und Gebetszeit der Heilige Geist gesprochen hat und dass man sich dann einig geworden ist und dass sie dann ausgesandt wurden. Es ist ja gar nicht so, dass Paulus direkt nach seiner Berufung gesagt hat, juhu, ich werde Weltmissionar und mache jetzt 3 Missionsreisen. Gar nicht. Der wurde von einer Gemeinde ausgesandt. Und zwar von der Gemeinde in Antiochia, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Aber es ist... Und manche sagen, das liegt vielleicht daran, dass dann der Heilige Geist gekommen ist und der Heilige Geist ja in uns lebt und wir auch mit dem Führen und Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Der war ja da noch nicht so da, wie dann später. Ein paar Verse später. Kann sein. Aber ich glaube, dass es eigentlich mindestens zeigt, dass sie erwartungsvoll gebetet haben. Dass sie nicht nur gedacht haben, Gebet ist jetzt so ein psychologischer Mechanismus, kann Gebet auch sein, glaube ich sogar, dass Gebet psychologisch was bewirkt. Unsere Psyche ist ja auch Gottes Kreation. Es ist auch nicht nur verdeckter Austausch von Meinungen untereinander, sondern es ist wirklich, da ist jemand gegenwärtig, Gott ist real, der greift ein und der handelt auch. Und sie sind erwartungsvoll gewesen in der Art und Weise, wie sie die Bibel gelesen haben. Sie sind mit ihrer Situation, mit den Schmerzen und auch mit dem Segensreichen, mit dem, was sie erlebt haben, sind sie in die Bibel gegangen und haben verstanden, was passiert war, haben verstanden, dass das nicht alles durcheinander wirft, was Jesus gesagt und getan hat, sondern haben verstanden, der nächste Schritt ist, dass wir einfach diese Zwölferzahl vervollständigen. Und die Bibel hat ihnen geholfen, ihre Realität zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir erwartungsvoll glauben wollen, dann müssen wir neben der Zeitung oder guten sozialen Medien, guten vertrauenswürdigen Quellen auch die Bibel lesen. Damit wir nicht überrascht werden, damit wir nicht entmutigt werden, damit wir getröstet werden, damit wir geheilt werden, damit wir lernen, was in dieser Realität dran ist und was auch geistliche Wahrheiten sind. Und die Frage ist, wo geschieht es in unserem Leben? Wie lesen wir die Bibel? Wem hören wir dazu? Von wem lernen wir? Was sagt uns die Bibel zur Gegenwart? Das Zweite, was ich heute Morgen gesagt habe, ist, dass sie sich vorbereitet haben. Also sie haben nicht nur Learning by Doing gemacht, sondern die haben auch verstanden, dass Jesus ihnen was gesagt hat. Sie haben in ihre Reihen geschaut, haben mit Jesus gelebt, von Jesus gelernt, für Jesus gelebt, haben das angewandt auf ihre Situation. Und ich glaube, wenn man verstanden hat, in welcher Zeit wir leben, dann ist es enorm wichtig, dass wir uns auch vorbereiten. Und zwar nicht nur darauf hoffen, dass die Situation anders wird, sondern konkret überlegen, was sind denn die Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat? Was sind denn die Zusagen, aus denen wir heraus leben? Was ist denn unsere Aufgabe und mit welchen Fragen und mit welchen Anliegen, mit welchen Schritten können wir jetzt vorangehen? Und dass wir dann auch erwartungsvoll beten, dass wir damit rechnen, dass Gott antwortet, dass er uns führt, dass er uns leitet. Sei es durch übernatürliche Zeichen oder sei es auch einfach dadurch, dass wir merken, es ist eine Einigkeit da oder es ist vom Gottes Geist geführte Überzeugungen da. Es gibt Wegweisungen auf die eine oder andere Art und Weise. Ich finde es immer wichtig, dass wir uns da nicht versteifen. Jesus hat, glaube ich, nicht eine Heilung gleich gemacht wie alle anderen. Und ich denke immer wieder, wir sollten Gott nicht in irgendwelche Schemen pressen. Weder in FEG-Schemen noch in pfingstlerische Schemen. Aber wir sollten eigentlich mit der Realität und mit der Kreativität des Heiligen Geistes rechnen. Erwartungsvoll glauben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen herausfordern, dass wir nicht nur einfach hoffnungslos sind, dass wir nicht nur abwartend sind, dass wir nicht nur passiv und reagieren, sondern dass wir lernen, aus einer geistlichen Erwartungshaltung heraus unsere Wirklichkeit zu verstehen. Dass wir lernen, in einer geistlichen Erwartungshaltung auch zu leiten. Ich meine, das wäre ja auch nochmal, was man sagen könnte, der Petrus leitet hier. Dass wir in einer geistlichen Erwartungshaltung mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Dass wir in einer geistlichen Erwartungshaltung beten. Dass wir in einer geistlichen Erwartungshaltung uns vorbereiten und dann auch handeln. Und nicht einfach nur hoffen, dass irgendwas mal besser wird, sondern dass wir mit der Gegenwart und der Kraft und der Wahrheit und Liebe Gottes rechnen für unseren Alltag. Ich will gern beten. Herr Jesus, du gibst uns hier einen Text, der scheinbar weit weg ist. Aber ich glaube eigentlich, dass wir aus dem, was deine Jünger damals gemacht haben, enorm viel lernen können. Dass wir lernen können, was es heißt, erwartungsvoll mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir heute nicht mehr darauf beschränkt sind, erwartungsvoll in irgendwelchen Räumen zu sitzen und miteinander zu beten und Bibel zu lesen, sondern dass wir auch erwartungsvoll in unseren Alltag gehen können. In einen Alltag, der manchmal auch schmerzhaft ist, der manchmal auch einsam ist. In einen Alltag, wo wir herausgefordert sind, von dir zu reden oder Dinge zu tun, die uns vielleicht vom Temperament oder von unserer
von unserem Charakter, von unserer Prägung her gar nicht nahe liegen. Wo wir herausgefordert sind, Feinde oder unbequeme Menschen oder Kollegen oder Chefs zu lieben. Wo wir herausgefordert sind, in Arbeitskollegen mehr zu sehen als Kollegen, sondern Menschen, die du liebst und denen du nachgehst. Wo wir herausgefordert sind, unseren Kindern nicht nur Essen und Disziplin beizubringen, sondern ihnen auch dich lieb zu machen und von dir zu erzählen. Wo wir herausgefordert sind, in all der Dunkelheit und Lüge und Unwahrheit ein Licht und Boten von Hoffnung und Wahrheit zu sein. Wo wir herausgefordert sind, umzukehren und unsere eigenen falschen Wege zu bereuen und deine Vergebung zu suchen. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht unvorbereitet sendest, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.